12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Daniel Schmidt. Japan in Not und in Angst. Auch 30 Stunden nach dem Beben und der großen Flutwelle ist das Ausmaß der Katastrophe immer noch kaum abzuschätzen. Und es wächst die Furcht vor der Katastrophe in der Katastrophe. Nach einer Explosion in einem havarierten Atomkraftwerk sei die Situation sehr ernst, heißt es. Wir berichten in den nächsten 30 Minuten über den Stand der Dinge, reden über Folgen und Auswirkungen. Am Tag nach dem Erdbeben in Japan zeigt sich an der Nordostküste ein Bild unglaublicher Verwüstung und die Behörden nennen vorsichtig eine erste Opferzahl, 1300. Im Vordergrund steht aber die drohende Katastrophe in einem der beschädigten Atomkraftwerke. Martin Durer fasst zusammen.
Das Angstwort heißt Kernschmelze und es bedeutet, dass überhitzte und dann glühende Brennstäbe zu einer unkontrollierbaren Kettenreaktion führen können. Seit gestern Abend ist es den japanischen Technikern noch nicht gelungen, diese Entwicklung im Kernkraftwerk Fukushima zu verhindern. Dort ist nach dem Beben die Kühlung ausgefallen und das ist der erste Schritt, der zu einer Kernschmelze führen kann. Experten fürchten, das Extremszenario könnte bald eintreten oder habe bereits begonnen. Eine Explosion wurde gemeldet und die äußerste Hülle des Reaktors soll beschädigt sein. Auch radioaktives Material sei entwichen, wird gemeldet. Unbekannt ist aber, in welcher Menge. Die Regierung geht noch von sehr geringer Strahlung aus, weitete heute aber den Radius für die Evakuierung der Bevölkerung erst auf 10 und nun auf 20 Kilometer aus. Zehntausende von Menschen müssen jetzt ihre Häuser verlassen. Auch ohne diese zusätzliche Gefahr steht Japan nach dem stärksten Erdbeben, das im Land je registriert wurde, vor einer Verwüstung in ungeahntem Ausmaß. Die Erdstöße und dutzende teils heftige Nachbeben haben schon Straßen und Häuser beschädigt. Die darauffolgende Flut, ein Tsunami mit bis zu 10 Meter hohen Wellen, hat noch mehr Zerstörung gebracht. Schiffe wurden förmlich an Land geworfen. Massives Treibgut von eingestürzten Häusern und Brücken, aber auch Autos und Lastwagen haben der Welle noch mehr Wucht, noch mehr Zerstörungskraft gegeben. Eisenbahnzüge sind weggeschwemmt worden. Es ist nicht bekannt, wie stark sie besetzt waren. Ein paar hundert Menschen aber werden vermisst. Der Flughafen von Sendai steht unter Wasser und offenbar ist dort auch ein Brand ausgebrochen. Felder und Ackerland sind überschwemmt. Die drei großen Autokonzerne Honda, Toyota und Nissan stellen ihre Produktion im ganzen Land vorläufig ein. Im Nordosten steht auch die restliche Industrie still. Die Stromausfälle könnten noch Wochen dauern.
Martin Dure. Die weiteren wichtigen Themen des Tages jetzt in den Nachrichten mit Raphael von Matt.
Der Tsunami hat auch an der amerikanischen Westküste Schäden angerichtet. Die Wellen beschädigten an der kalifornischen Küste Hafenanlagen und Dutzende Boote. Ein junger Mann wurde von einer Welle mitgerissen, er ertrank. Tausende Menschen mussten die gefährdeten Küstenregionen vorübergehend verlassen. Der kalifornische Gouverneur rief in den betroffenen Gebieten den Notstand aus. Weiter südlich, in Lateinamerika, richtete der Tsunami keine Schäden an. Zwar wurden die Küsten von Mexiko, Ecuador und Chile von hohen Wellen getroffen. Die Bevölkerung war aber in Sicherheit gebracht worden. In Jemen hat die Polizei in der Nacht auf heute eine Kundgebung mit äußerster Härte aufgelöst. Zudem räumte sie einen Platz in der Hauptstadt Sanaa, den Demonstranten besetzt hatten. Ein kleiner Junge sei von einem Kopfschuss tödlich getroffen worden, sagte ein Arzt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Außerdem rechne er etwa mit 300 Verletzten. Nach Augenzeugenberichten waren hunderte Sicherheitskräfte mit Schlagstöcken, Messern und besonders starkem Tränengas noch vor Sonnenaufgang in das Zeltlager eingedrungen. In Jemen finden seit Wochen Demonstrationen gegen Präsident Saleh statt. Der Chef der Arabischen Liga befürwortet ein Eingreifen internationaler Kräfte in Libyen. Es geht darum, dem libyschen Volk in seinem Kampf gegen das menschenverachtende Regime von Muammar Gaddafi beizustehen, sagte Amr Moussa gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel. In diesem Zusammenhang sei eine Flugverbotszone über Libyen zu verhängen. Die Arabische Liga will heute in Kairo die Lage in Libyen beraten. Die Europäische Union hatte gestern beschlossen, vorerst nicht mit militärischen Mitteln gegen Gaddafi vorzugehen. Sie will das weitere Handeln mit einem Dreiergipfel von EU, Arabischer Liga und Afrikanischer Union beraten. Afghanistans Präsident Hamid Karzai hat die NATO und die USA aufgefordert, ihre militärischen Einsätze im Land zu beenden. Karzai befindet sich in der östlichen Provinz Kuna. Dort traf er unter anderem die Familien von 9 Kindern, die kürzlich von NATO-geführten Truppen getötet worden waren. Die Soldaten hatten die Kinder fälschlicherweise für Aufständische gehalten. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben sich einige hundert Regierungsgegner versammelt. Die sogenannten Rothemden erinnern mit ihrer Demonstration an die fast 10-wöchigen Proteste vor einem Jahr. Aufgerufen zu den Protesten hat die Oppositionsbewegung UDD. Vor einem Jahr hatten zehntausende Regierungsgegner gegen die Regierung von Ministerpräsident Abhisit protestiert und ein wichtiges Geschäftsviertel besetzt. Nach 10 Wochen ließ die Regierung das Gelände von der Armee räumen. Bei den Unruhen waren 92 Menschen ums Leben gekommen, fast 2000 verletzt. Die freisinnige Nationalrätin Marianne Kleine aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden tritt bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst nicht mehr an. Die FDP-Politikerin hat ihren Verzicht an der Delegiertenversammlung ihrer Kantonalpartei in Herisau bekannt gegeben. Die 64-Jährige möchte nach 17 Jahren in der Politik in Zukunft mehr Zeit für ihr Privatleben haben. Der Streit um Kaffeekapseln zwischen Nespresso und Denner kommt wahrscheinlich vors Bundesgericht. Das St. Galler Handelsgericht hatte in einem Zwischenentscheid Denner das Recht gegeben, seine billigeren Kaffeekapseln für Nespresso-Maschinen weiterhin zu verkaufen. Der grundsätzliche Entscheid folgt erst später. Nun sagte der Chef von Nespresso Schweiz in einem Zeitungsinterview, ein Rekurs gegen das Urteil sei in Vorbereitung. Man sei gewillt, das geistige Eigentum zu verteidigen, sagte Pascal Hottinger von Nespresso gegenüber der Zeitung La Liberté. Zum Sport, Ski. In der zweiten Weltcup-Abfahrt im norwegischen Kvitfjell führen 2 Österreicher. Michael Walchhofer liegt in Führung, dahinter folgt Klaus Kröll. An dritter Stelle liegt der beste Schweizer, Beat Feutz, der Sieger von gestern. Die weiteren Schweizer, Patrick Küng, Carlo Janka und Didier Küsch, liegen auf den Plätzen 5, 6 und 7. Ambrosi Hoffmann ist 9. Bis jetzt sind 27 Fahrer gestartet.
12.37 Uhr. Japan in Not und in Angst ist Schwerpunktthema der nächsten Minuten. Wir berichten weiter über Tag 1 nach dem Beben und Flut in Japan. Versuchen zu verstehen, was im bedrohlich havarierten Atomkraftwerk passiert oder passieren könnte. Wir reden über die Grenzen des bebensicheren Bauens, über Hilfskräfte und Spezialisten, die sich aus aller Welt auf den Weg nach Japan machen, auch aus der Schweiz. Und über Auswirkungen für die japanische Volkswirtschaft, die sich gerade erst nach Jahren der Stagnation am Erholen war. Jetzt Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Im Norden bleibt es ziemlich sonnig, aus Westen ziehen jedoch zunehmend Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen rund 16 Grad, in den Alpentälern gibt es mit starkem Föhn bis 20 Grad. Im Süden ist es meist bewölkt, stellenweise fällt etwas Regen bei höchstens 12 Grad. Morgen Sonntag ist es im Norden noch teilweise sonnig bei 15 Grad. In den Alpen bläst weiterhin der Föhn. Im Westen fällt lokal Regen, im Süden ist es zeitweise nass bei 10 Grad. Am Montag scheint im Norden wieder zunehmend die Sonne, im Süden sind Aufhellungen möglich. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Schaffhausen ist die A4 in Richtung Schaffhausen zwischen Uwiesen und Schaffhausen Nord bis voraussichtlich 13 Uhr wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Dann Stau oder stockender Verkehr in der Region Solothurn-Bern auf der A1 in Richtung Bern zwischen Kriegstetten und der Verzweigung Schönbühl. In Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Wankdorf und der Verzweigung Schönbühl. Auf der A6 in Richtung Bern zwischen Bern-Ostring und Bern-Wankdorf. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf der A1 in Richtung Bern zwischen der Verzweigung Herkingen und Önsingen. Sowie auf der A2 in Richtung Luzern zwischen Egerkingen und der Verzweigung Herkingen. In der Zentralschweiz auf der A2 in Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Lopper und Luzern-Krienz. In Richtung Gotthard zwischen der Verzweigung Rotsee und Luzern-Zentrum. In der Region Zürich auf der A1 in Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und Weiningen. In Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kubristunnel. Dann in der Region Basel auf der A2 in Richtung Basel zwischen Pratteln und der Verzweigung Hagnau. Und auf der A2 in Richtung Luzern zwischen Sissach und dem Belchentunnel. Der Tunnel wird aus Sicherheitsgründen mehrfach kurzzeitig gesperrt. Schließlich ein Hinweis zu den Verladestationen. Zurzeit bestehen folgende Wartezeiten. Beim Autoverlad Vereiner in Saljains 1 Stunde. Beim Autoverlad Furka in Oberwald 1,5 Stunden. Und beim Autoverlad Lötschberg in Goppenstein 1/2 Stunde.
sehr ernst, sei die Situation im havarierten japanischen Atomkraftwerk. Zu befürchten ist eine Katastrophe in der Katastrophe. Was erfahren denn die Menschen in Japan über die bedrohlichen Probleme im AKW, fragte ich Martin Fritz in Tokio zu Beginn eines Gesprächs, das wir vor kurzem aufgezeichnet haben.
Ja, Sie können es im Prinzip live im Fernsehen verfolgen, die Entwicklung, die immer in sich so in so kleinen Schritten abspielt. Der letzte Stand der Dinge ist, dass also die Regierung offiziell gesagt hat, dass tatsächlich die äußere Hülle des Reaktorgebäudes vom Block 1 in dem Kernkraftwerkkomplex Fukushima 1 zerstört worden ist bei einer Explosion. Die Evakuierungszonen um die beiden Kernkraftwerkkomplexe Fukushima 1 und 2, die etwa 12 Kilometer auseinander liegen, an der Küste direkt gelegen, die werden jetzt von 10 auf 20 Kilometer erweitert, beim zweiten Komplex von 3 auf 20 Kilometer. Und alle Einwohner, die darüber hinaus in der Nähe sind, sollen also ihre Fenster schließen und ihre Klimaanlagen abstellen und möglichst wenig Kontakt mit der Luft außen haben, dass man vorbereitet ist auf den Fall, dass größere Mengen von Radioaktivität austreten.
Es sind ja Zehntausende, die weg müssen oder weg sollten. Weiß man, ob diese Evakuationen funktionieren?
Also heute Vormittag hat das sehr gut geklappt, als man die Zone um den Kraftwerkskomplex 1 von 3 auf 10 Kilometer erweitert hat. Man hat dann Evakuierungszentren eingerichtet, aber jetzt muss man natürlich ja die ganze Logistik neu aufbauen. Das wird sicherlich eine Weile dauern. Also heute Vormittag waren es etwa 45.000 Menschen, die betroffen waren. Diese Zahl nimmt natürlich jetzt nochmal zu. Aber die Region da ist nicht so dicht besiedelt, sodass das also nicht so vergleichbar ist wie mit Tokio, wo dann die Leute viel, viel dichter zusammenwohnen.
Heute wird ja sichtbar, wie unglaublich groß die Zerstörungen sind. 250 Kilometer Küste, die Strecke vom Bodensee bis zum Genfersee. Das ist nicht alles so dicht besiedeltes Gebiet.
Nein, wir haben im Prinzip nur eine Stadt, nämlich Sendai, wo 1 Million Menschen wohnen. Das andere sind mehr oder weniger kleinere Küstenstädte und Dörfer. Aber von denen sind einige wirklich ausradiert worden von diesen Tsunami-Wellen. Beziehungsweise teilweise gab es auch verheerende Feuer, die dann die ganze Nacht überdauerten und diese Städte und Dörfer zerstört haben.
Wir sehen ja diesen zerstörten Küstenstreifen. Weiß man etwas vom Hinterland aus den Regionen, die die Tsunami-Welle nicht erreicht hat?
Ja, also die Hauptschäden scheinen wohl tatsächlich nicht durch das Beben als solches ausgelöst worden zu sein, obwohl das ja auch extrem stark war, sondern in erster Linie durch die zerstörerische Kraft des Wassers, sodass sich im Prinzip die Hauptschäden beschränken auf die Küstenregionen. Es gab in den Bergen einige Erdrutsche, aber dort ist es eben viel, viel dünner besiedelt als an der Küste. Man weiß ja, dass Japan vor allen Dingen aus Bergen und Vulkanen besteht und die meisten Einwohner an den Küsten leben.
Falls im Hinterland vieles noch steht, funktioniert, warum kommen denn die Helfer so schlecht in die zerstörten Küstengebiete voran?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass dieser schmale Küstenstreifen natürlich voller Straßen und Verkehrsverbindungen ist. Aber viele dieser Straßen sind unterbrochen, weil Brücken, die über Bäche und Flüsse führen, sind zusammengebrochen, sind weg. Und auch in den Straßen selbst sind riesige Risse oder teilweise richtige Absätze, sodass man da einfach gar nicht mehr weiterfahren kann. Das heißt, man braucht schweres Gerät, um das erstmal zu reparieren, diese Notbehelfe da in Ordnung zu bringen. Deswegen findet heute im Prinzip alles aus der Luft statt. Also die japanische Armee hatte etwa 200 Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz und hatte versucht, sich auf diese Art und Weise einen Überblick zu verschaffen, wo am dringendsten Hilfe notwendig war.
Martin Fritz, was mir auffällt, auf all den Bildern, die wir uns im Fernsehen ansehen können, sind kaum Menschen zu sehen. Vielleicht mal Einzelne auf einem Hausdach. Wo sind all die Menschen?
Ja, also wie gesagt, es gibt schon sehr viele Evakuierungszentren. Das sind in Japan ist das wirklich alles sehr gut organisiert. In jedem Stadtviertel, in jeder Stadt gibt es also dafür vorgesehene Plätze, wo auch jedes Jahr regelmäßig geübt wird, wo man sich da versammeln muss. Auf diesen Plätzen gibt es dann auch alles vorbereitet, entsprechende Versorgungseinrichtungen wie unterirdische Brunnen. Dort werden Materialien gelagert wie Decken und so weiter, um also gleich Opfer zu versorgen. Also Japan ist ein Land, was wirklich völlig auf Katastrophen eingestellt ist. Wir haben hier 300 aktive Vulkane. Wir haben im Prinzip jeden Tag Beben. Wir haben jedes Jahr ein Dutzend Taifune, die Schäden anrichten. Erdrutsche sind hier an der Tagesordnung, auch bei großem Regen. Also die Menschen sind es einfach gewohnt, dass Katastrophen stattfinden und gehen da auch relativ cool mit um.
Das heißt, nach 30 Stunden kann man sagen, diese Notfallszenarien in der traurigen Praxis funktionieren.
Ja, was nicht funktioniert hat, war natürlich, dass die Tsunami-Warnungen nicht genug Leute erreicht haben, weil einfach das Epizentrum so nah an der Küste war, dass die ersten Tsunami-Wellen schon nach etwa 30 Minuten die Küste erreicht hatten. Und das hat natürlich dann viele Todesopfer gefordert, weil doch die Menschen nicht erwartet haben, dass tatsächlich 7 bis 10 Meter hohe Wellen kommen und so weit ins Innere vordringen. Also man sah dann auf einigen Live-Bildern schon, wie tatsächlich fahrende Autos verschwanden in diesen riesigen Wassermassen.
Das war Martin Fritz in Tokio. Die Gefahr einer atomaren Katastrophe ist in Japan noch nicht gebannt. Wie gefährlich ist diese Situation? Welche atomaren Risiken drohen dem Land und allenfalls auch anderen Ländern? Diesen Fragen ist Wissenschaftsredaktorin Odette Frey nachgegangen.
Was sich genau abspielt im Atomkraftwerk Fukushima 1, lässt sich nur schwer abschätzen. Klar ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen des AKWs nicht für ein derart starkes Erdbeben und einen derart gewaltigen Tsunami ausgelegt waren. Der ETH-Experte für Atomtechnik Horst Michael Prasser sagt:
Das Erdbeben, was jetzt passiert ist, hat also bisher alles Vorstellbare und alles, wofür also Auslegungen gemacht worden sind, augenscheinlich überschritten.
Bis jetzt liegen widersprüchliche Meldungen dazu vor, ob bereits die gefürchtete Kernschmelze eingesetzt hat. Die Anzeichen dafür seien jedoch groß, sagt Prasser. Denn Überdruck würde nur im äußersten Notfall aus dem Reaktor abgelassen. Und genau das ist im AKW Fukushima passiert.
Wenn ein Kernkraftwerk begonnen hat, Überdruck aus dem Containment abzulassen, sowas nennt man gefilterte Druckentlastung, dann deutet das darauf hin, dass es gravierendere Probleme gibt. Das ist also das Einzige, woraus ich schließe, dass man einen sogenannten schweren Störfall hat, also einen Störfall, bei dem Brennelemente bereits irgendwie zu Schaden gekommen sind.
Theoretisch sollte es mit der Zeit einfacher werden, die ausgefallene Kühlung wieder zum Laufen zu bringen. Doch je nachdem, wie stark die Brennelemente zerstört sind, desto schwieriger wird es auch, sie zu kühlen. Bis jetzt gleichen die Abläufe im AKW Fukushima 1 den Ereignissen, die 1979 zum bisher schwersten Atomunfall in den USA führten. Im Kraftwerk Three Mile Island in Harrisburg kam es damals zu einer partiellen Kernschmelze, bei der ein Drittel des Reaktorkerns schmolz. Damals wussten die Techniker noch nicht, wie sie reagieren sollten. Doch dieses Wissen sei inzwischen vorhanden, sagt Horst Michael Prasser.
Wie weit das in so einem schweren Erdbebenfall, wo also Infrastrukturen auch großteils lahmliegen, gelingt, das werden wir sehen.
Stefan Füglister, Atomexperte bei Greenpeace, zieht ebenfalls Parallelen zum Unfall in Harrisburg. Allerdings sei es schwierig, Vergleiche zu ziehen, weil sich jeder Atomunfall nach einem eigenen Szenario entwickle.
Wenn jetzt allerdings Explosionen dazukommen, dann und allenfalls, was wir alles nicht hoffen, ein Bersten des Reaktordruckgefäßes, dann nähern wir uns einem Szenario, das wir noch nie erlebt haben.
Einige Explosionen wurden bereits gemeldet, doch das Ausmaß ist unklar. Die Situation sei jedoch beängstigend, sagt auch ETH-Experte Prasser. Derart schlimm wie in Tschernobyl könne der Unfall in Japan aber höchstwahrscheinlich nicht werden. Denn in Tschernobyl seien innerhalb Sekunden massive Mengen an Radioaktivität ausgetreten.
Denn Tschernobyl hatte sein Inventar, 8% seines Inventars innerhalb von wenigen Sekunden freigegeben. Da waren also auch viele kurzlebige Nuklide noch nicht zerfallen. Wir haben jetzt schon eine Situation, wo viele Stunden seit der Abschaltung vergangen sind. Das reduziert natürlich auch die Freisetzung.
Dementsprechend seien auch die möglichen globalen Folgen geringer als bei Tschernobyl. Wenn es den japanischen Atomtechnikern jedoch nicht gelänge, die Kühlung so rasch wie möglich, entweder mit Stromaggregaten oder mit externen Pumpen zum Laufen zu bringen, dann könnten die Folgen für die Region groß sein.
Ja, es kann zu einer größeren Freisetzung radioaktiver Stoffe kommen, die dann dazu führen, dass bestimmte Regionen eine Zeit lang nicht bewohnbar sind. Das ist die größte Konsequenz, die sich aus diesem Störfall ergeben könnte.
Wie groß eine solche unbewohnbare Region sein würde und für wie lange dort niemand leben könnte, das könne man zurzeit noch nicht sagen.
Die Gefahr einer nuklearen Katastrophe besteht also weiter. Wichtig ist, dass das AKW wieder mit Strom versorgt wird. Fragt sich, wie sieht die Situation in Europa, bei uns in der Schweiz aus? Angenommen, es gäbe bei uns ein Erdbeben, das die Stromversorgung unterbrechen würde. Woher würden unsere Kernkraftwerke dann mit Strom versorgt? Diese Frage stellte Karin Britsch, dem Mediensprecher des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats, Anton Dreyer.
Unsere Kernkraftwerke haben Notstromaggregate, das sind Dieselaggregate, Dieselmotoren. Die würden in Betrieb genommen, wenn die externe Stromversorgung versagen würde. Solange das externe Netz intakt ist, wird das Werk über das normale Stromnetz versorgt.
Das Problem ist eben das externe Netz. Auch in Japan wurde mit Diesel und Batterien ein Notstrom eingerichtet. Die fühlten sich gerüstet für den Stromausfall, doch dann stiegen diese eben nach wenigen Stunden schon aus. Was macht Sie so sicher, dass das in der Schweiz nicht passieren könnte? Kontrollieren Sie die Batterien regelmäßig?
Ja, das gibt sowohl für die Dieselaggregate wie für die Batterien gibt es regelmäßige Kontrollen, Testläufe. Das wird monatlich geprüft und die Stromversorgung wird auch regelmäßig überprüft. Und da machen wir die Inspektionen von Seiten der Aufsichtsbehörde.
Offenbar ist ja das AKW Fukushima vom selben Typ wie das Kernkraftwerk in Mühleberg im Kanton Bern. Könnte es ähnliche Probleme geben?
Das kann man so nicht sagen. Muss schauen, wie sich ein Störfall entwickelt. Warum die Dieselaggregate angelaufen sind in Japan an der Nordostküste und dann ausgefahren sind, wissen wir auch nicht. Ob das mit dem Tsunami zusammenhängt, das ist eine Spekulation, das wissen wir aber nicht gesichert. In der Schweiz sind die Dieselaggregate überflutungsgesichert gelagert, sodass bei einem Hochwasser die Dieselaggregate trotzdem funktionieren würden.
Wie steht es denn generell um die Sicherheit der AKWs in der Schweiz im Vergleich zu jenen mit Japan?
Unsere Kernkraftwerke in der Schweiz genießen auch im internationalen Vergleich einen sehr hohen Standard an Sicherheit. Was konkret Erdbebensicherheit anbetrifft, sind unsere Kernkraftwerke auch auf Erdbebensicherheit ausgelegt. Sie gehören zu den bestgebauten Industrieanlagen und sie müssen ein Erdbeben, das sich in Mitteleuropa alle 10.000 Jahre ereignen könnte, aushalten.
Sagt Anton Dreyer vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat. 12.52 Uhr. Auf den Bildern aus Japan sind riesige Schäden zerstörter Landstriche zu sehen, die da heute buchstäblich ans Tageslicht gekommen sind. Jost Studer, früher ETH-Professor, betreibt heute ein Ingenieurbüro, das sich mit geotechnischen Fragen befasst, mit Analysen und Beratungen, wenn es um Erdbebensicherheit und Bauen geht. Jost Studer hat in den letzten Jahrzehnten viele Erdbebensituationen auf der ganzen Welt gesehen. Frage an ihn, was war für ihn, den Experten, hier das Auffälligste?
Das Besondere hier ist eigentlich, Japan hat eine besondere Situation, dass die großen Verwerfungen, wo die Erdbeben entstehen, weit draußen im Meer sind. Also dieses Beben, das sehr stark ist, es gehört zu den 5 größten der letzten 60 Jahre, ist der Herd 130 Kilometer außerhalb der Küste. Das hat dann bewirkt, dass vor allem eine sehr starke Tsunamiwelle getriggert worden ist, die dann nach etwa 30 Minuten die Küste erreicht hat.
Das heißt, die sichtbaren Schäden, die wir hier zu Gesicht bekommen, die sind doch eher von der Flutwelle und nicht von den Erdstößen.
In diesem Fall, ja, sind das eigentlich primär von der Flutwelle in der Küstennähe. Aber es hat natürlich auch bauliche Schäden gegeben.
Jetzt gilt ja Japan als Musterland für erdbebensicheres Bauen. War es doch zu wenig sicher?
Ja, das war ein Extremereignis. Und im Allgemeinen wird nicht auf Extremereignisse bemessen. Auf Extremereignisse werden große Talsperren, Kernkraftwerke und solche Anlagen bemessen, während die normalen Hochbauten eigentlich auf ein mehr wahrscheinliches Erdbeben bemessen werden. Das heißt, das ist eine rein wirtschaftliche Frage. Man hat zwar die Stärke, auf die man die Erdbeben bemisst, in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, kontinuierlich etwas erhöht, aber sie können nie die ganze Bausubstanz gegen ein solches Ereignis schützen. Dann muss man auch wissen, dass natürlich erst in den letzten 20, 30, 40 Jahren die Kenntnis über Erdbeben relativ stark angewachsen ist. Man hat also, wenn man eine alte Bausubstanz hat, dann nachher hat man eben viele Gebäude, die nicht auf Erdbeben dimensioniert worden sind.
Nochmals zurück zum Tsunami. Kann man auch tsunamisicher bauen?
Hier stellt sich die gleiche Frage wie bei den Erschütterungen. auf welch großen Tsunami soll man dimensionieren? Sie haben gesehen, es wird von einer 10 Meter hohen Welle gesprochen. Eine solche 10 Meter hohe Welle hat eine unerhörte Energie. Man könnte jetzt Mauern an der Küste bauen, oder? Aber Sie können sich vorstellen, eine 10 Meter hohe, die müsste ja dann höher sein, Mauer, das ist einfach unrealistisch. Also es ist so, dass man gewisse Sachen machen kann. Man kann die Gebäude auf Stelzen tun und so weiter. Das wäre alles möglich. Aber wenn diese Monsterwellen von 10 Meter kommen, dann ist es eben schwierig, da kann man nicht alles machen.
Hieße das denn in letzter Konsequenz nicht, dass man mit allem weg von den Küsten geht, dass man nicht einem Risiko aussetzen will?
Natürlich wäre das etwas, aber das ist natürlich in der Praxis kaum möglich. Denn die Küstengebiete, die sind Land, das wertvoll ist. Zum Teil ist das natürlich die Küsten sehr flach. Da können diese Tsunamiwellen mehrere Kilometer ins Land hineinkommen. Und diese freie Fläche, das wird man nur im Extremfall freihalten wollen.
Das war Erdbebenexperte Just Studer. Inzwischen ist die internationale Hilfe für Japan angelaufen. Mehrere Länder schicken Such- und Rettungstrupps in die Katastrophengebiete. Auch die Schweiz kommt mit dem Korps für humanitäre Hilfe zum Einsatz. Alexander Sauter.
Noch heute Mittag starten die Schweizer Helfer in Richtung Japan. 25 Spezialisten sind an Bord des Flugzeuges sowie 9 Rettungshunde. Die Schweiz und ihre Suchhunde sollen Überlebende finden. Doch Toni Frisch, Chef des Korps für humanitäre Hilfe, hält die Erwartungen tief. Die Mischung zwischen Erdbeben und Tsunami, also von eingestürzten Häusern und Wassermassen, sei kaum überlebbar.
Die Chance, dass wir noch leben, ist klein, aber schon das Bewusstsein, dass niemand mehr lebt, dass man nicht mehr Angst haben muss, sondern dass man weiss, die Leute sind tot, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist auch für die Bevölkerung und für die Regierung eben ganz wichtig. Und darum sind sie interessiert, auch hier Unterstützung zu haben.
So Toni Frisch in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Insgesamt haben bereits über 50 Länder Hilfe angeboten. Bislang hat Japan lediglich die Unterstützung von 6 Ländern angenommen, nämlich die aus den USA, Neuseeland, Australien, Südkorea, Deutschland und eben der Schweiz. Japan fährt damit eine eher restriktive Linie. Offenbar sollen nicht zu viele ausländische Rettungskräfte ins Land kommen. Toni Frisch von der Schweizer Rettungskette sagt dazu,
sie haben natürlich auch seit Jahren sehr, sehr systematisch sich auf Erdbeben vorbereitet. Das sieht man auch, dass die Schäden nicht grösser sind durch das Erdbeben selber. Und gleichzeitig ist es auch so, dass man übrigens die Schweiz da beiträgt, vor 15 Jahren auch Rettungsteams aufgebaut, Katastrophenbewältigungsstrukturen. Und aufgrund von dem nehme ich auch an und sehe selber sicher auch, dass sie das weitgehend können selber bewältigen und sie wollen einfach dort Löcher stopfen, wo sie tatsächlich Löcher haben. Und darum haben sie ganz gezielt und selektiv angefragt.
Japan selbst hat 50'000 Soldaten zur Katastrophenhilfe aufgeboten. Hilfe in Form von Materiallieferung kommt aber auch vom Internationalen Roten Kreuz. Es schickt 20'000 Zelte an den Unglücksort, denn in den Küstenregionen sind die Häuser von den Wassermassen weggespült worden. Die Zelte geben einem Teil der Bevölkerung, zumindest provisorisch, ein Dach über dem Kopf. Benötigt wird neben Zelten Such- und Rettungstrupps aber auch schweres Gerät. Gerade in den Küstenregionen sind viele Häuser komplett zerstört, aber auch Straßen sind weggespült. Die Helfer müssen sich den Weg zur notleidenden Bevölkerung also teilweise zuerst freiräumen. Neben der Nothilfe für die Menschen wollen die Retter aus dem Ausland aber auch eine Umweltkatastrophe verhindern. Denn in zerstörten Fabriken laufen giftige Chemikalien aus und drohen die Umwelt zu verschmutzen. Unter anderem Schweizer Spezialisten werden deshalb versuchen, auch hier die nötige Hilfe zu geben.
Und in Japan stehen Toyota, Nissan und Sony Werke still. Eine Ölraffinerie bei Tokio brennt, Strom bleibt flächenweise aus, die großen Häfen sind geschlossen. Die Katastrophe trifft die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt gerade im Moment, in dem es nach jahrelanger wirtschaftlicher Stagnation wieder aufwärts ging. Priscilla Imboden.
Es ist zu früh, um abzuschätzen, was das Erdbeben für die japanische Wirtschaft bedeutet. Das Finanzministerium in Tokio wagt jedenfalls noch keine Prognose. Das Beben zerstört aber die Hoffnung, dass Japans Wirtschaft nach langen Jahren der Stagnation wieder an Dynamik gewinnt. Die Wirtschaft wuchs im letzten Jahr deutlich stärker an als in den letzten 2 Jahrzehnten. Diese noch junge Erholung ist nun gefährdet. Die Region im Nordosten Japans, wo das Beben und die Fluten die größten Schäden angerichtet haben, gehört nicht zu den Wirtschaftszentren des Landes. Dort dominieren Landwirtschaft und Fischerei. Die Katastrophe zieht aber weite Kreise. die Autobauer Nissan, Toyota, Honda und der Elektronikkonzern Sony haben bekannt gegeben, dass sie Fabriken schließen müssen. Stromausfälle betreffen weite Gebiete, der Schiffs- und Flugverkehr steht still. Das wird nicht ohne Auswirkungen bleiben auf Japans stark exportorientierte Wirtschaft. Erdbeben haben die japanische Wirtschaftskraft schon früher erschüttert. 1995 bebte die Erde um die Stadt Kobe und forderte über 6000 Tote. Die Katastrophe in Kobe markierte für Japan das Ende einer Ära weltweiter industrieller Vorherrschaft. Sie förderte Schwächen der japanischen Baukunst zutage und erschütterte das Vertrauen in die japanische Technologie und in die Regierung. Zahlreiche Firmen gingen endgültig bankrott. Manche Wirtschaftsbeobachter weisen darauf hin, dass ein Wiederaufbau stets Arbeitsplätze schafft und die Binnenwirtschaft belebt. Aber es wird teuer sein, die zerstörten Bauten, Stromwerke, Straßen und Schienen wieder instand zu stellen. Von der Regierung wird erwartet, dass sie wie damals beim Beben in Kobe einen Notkredit sprechen wird. Fragt sich, wie sie das Geld für den Wiederaufbau aufbringen wird. Japan ist mit einem Schuldenberg von fast 200% der Wirtschaftsleistung das am zweithöchsten verschuldete Land der Welt. Nach dem Erdbeben wird diese Schuldenlast noch größer werden. Das zumindest ist bereits am zweiten Tag nach der Katastrophe absehbar.
Priscilla Imboden. Und das waren die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Eine Extra-Ausgabe von Rendezvous zur Erdbebenkatastrophe in Japan. Verantwortlich war Nathalie Christen, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Daniel Schmidt.